Ich hoffe, man hört mich gut. Ja, wie Ruben mich schon angekündigt hat, wir kennen uns ja auch von der ein oder anderen Drückjagd. Ja, es ist so, dass ich ja so ein bisschen der Pionier bin, wenn es um das Thema Drohnen bei der Jagd geht. Habe das Thema so ein bisschen angestoßen. Aber auch natürlich zum Thema Kidsrettung will ich heute ein bisschen was sagen. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, bin Alex Mohr von der Firma Copter Pro. Da haben wir mal so einen kleinen Imagefilm mitgebracht, was so unsere Arbeit ist. Also wir sind Händler für Drohnentechnik im Jagd- und Kidsrettungsbereich. Bin selbst Jäger seit 2014, eigentlich mein ganzes Leben schon. Und ja, wir mit Copter Pro retten natürlich auch die ein oder anderen Kitze. Und ja, das soll heute auch das Thema sein. Es wird heute einmal um das Thema Kidsrettung mit der Drohne gehen. Es wird aber auch um das Thema Drohnen bei der Jagd gehen, weil das ist ein heiß diskutiertes Thema. Für mich ist übrigens auch das erste Mal hier in Österreich. Sonst immer nur in Deutschland unterwegs gewesen, Dortmund, obwohl wir viele österreichische Kunden haben. Und da muss ich einfach sagen, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es ist was ganz Neues für mich. Es ist eine sehr, sehr edle Messe, sehr tolles Publikum. Ja, Firma Copter Pro habe ich schon mal gesagt. Also ich bin der Geschäftsführer der Firma Copter Pro. Wie gesagt, zu mir, bin selbst Jäger seit 2014, bin 26 Jahre alt, Hubschrauberpilot. Daher kam auch so ein bisschen das Thema Drohnen mit auf, weil ich eigentlich ursprünglich aus der Agrarfliegerei komme, habe Weinberge gesprüht mit dem Hubschrauber, bin deutschlandweit, europaweit mit dem Hubschrauber unterwegs gewesen und irgendwann war das Thema im Winter so ein bisschen langweilig und habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe gesagt, da muss doch noch was gehen, gibt es da keine Technik, die man irgendwie bei uns im Bereich einsetzen kann. Da war Kidsrettung bei vielen noch gar kein großes Thema. Ja, dann habe ich die erste Drohne gekauft und lange Rede, kurzer Sinn, ist irgendwann Copter Pro draus entstanden. Bin auch übrigens Prüfer für Drohnenführerscheine. Der eine oder andere hat vielleicht Angst vor dem Drohnenführerschein. Die Angst kann ich euch nehmen. Das kriegen wir hin. Das geht auch europaweit mittlerweile. Also, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen was zu mir. Ja, worum soll es heute gehen? Es soll einmal drüber gehen, klar, das sind wir. Das habe ich euch jetzt gesagt. Ich will da gar nicht so lang drüber reden. Die einen oder anderen werden uns kennen. Wer uns noch nicht kennt, wir sind ganz lieb eigentlich. Und dann wird es ums Thema Kidsrettung gehen. Kidsrettung mit der Drohne, riesengroßes Thema mittlerweile. Ich habe das Thema von Grund auf mitbekleidet. Ich muss einfach sagen, es ist mittlerweile europaweit, kann man noch nicht sagen, aber in Deutschland, Österreich, Schweiz ist es schon ein riesengroßes Thema. Wir sorgen auch mittlerweile dafür, dass es in andere Gebiete geht, aber dazu gleich mehr. Ich werde euch heute ein bisschen Fachexpertise geben, worauf ihr achten müsst, wenn ihr mit der Drohne vernünftig Kitze retten wollt, sichern wollt, aus den Wiesen rausholen wollt. Dann wird es um das Thema gehen, Drohnen bei der Jagd. Da habe ich so eine kleine Fachlektüre noch hier liegen, die ich die letzten 6 Monate verfasst habe. Also heute soll es, wie gesagt, um diese Themen hier gehen. Ja? Kidsrettung mit der Drohne. Ja? Das ist so ein bisschen gegliedert in meinem Vortrag, weil ganz, ganz wichtig ist, wenn man vernünftig mit der Drohne Kitze retten möchte, braucht man zuverlässige Technik. Und da habe ich euch mal so ein kleines Diagramm gemacht. Ich meine, das ganze Wissen ist ja eigentlich irgendwo im Kopf drin, sollte man auch haben nach der Zeit. Ich meine, ich mache das jetzt schon 7 oder 8 Jahre. Da gibt es einfach so ein paar Dinge, die man beachten muss, wenn man mit der Drohne erfolgreich Kitze suchen und auch finden möchte. Wir haben einmal die Vorbereitung der Technik, Erfüllung der rechtlichen Grundlagen, Schulung der Pilotenhelfer und Kommunikation mit dem Landwirt. Da will ich heute ein paar Sachen drüber sagen, weil das sind so die Kernpunkte. Wenn man nicht die richtige Drohne hat, findet man bei Temperaturen von über 25 Grad keine Kitze mehr. Wenn man die rechtlichen Grundlagen nicht erfüllt, hat man ein Problem, weil das kann teuer werden, werde ich auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Viele sehen das noch zu locker, aber man kriegt das geklärt, das ist gar keine große Geschichte, man muss es nur wissen. Schulung Piloten und Helfer, es bringt einem nichts, wenn man gute Technik hat, die entsprechenden Drohnenführerscheine, aber sein Personal nicht weiß, wie man das Ganze durchführt. Genau aus dem Grund Punkt 3. Dann Punkt 4, Kommunikation mit dem Landwirt. Weil die ersten 3 Punkte bringen euch auch nichts, wenn man vom Landwirt nicht angerufen wird, wenn gemäht wird. Und alle diese Punkte sorgen für eine erfolgreiche Kidsrettung. Fangen wir mal mit der vernünftigen Technik an, sage ich jetzt mal. Ihr braucht eine Technik. Ich habe jetzt mal ein Beispiel gemacht, DJI Mavic 3 Thermal. Manche kennen die Technik schon, andere vielleicht noch gar nicht. Worauf kommt es an, wenn man eine Drohne im Einsatz hat? Also der Hauptpunkt ist eigentlich, viele fragen uns, kann man auch mit einer Normalbildkamera Kitze finden? Das ist nicht möglich. Ich denke, das ist für viele mittlerweile klar, dass man eine Wärmebildkamera braucht, um auch in Wiesen Kitze finden zu können. Also suchen zu können und auch finden zu können. Jetzt ist aber natürlich so eine Wärmebildkamera, da gibt es ja von bis. Und man sollte immer darauf achten, dass die Wärmebildkamera, ihr kennt es ja hier auf der Messe, stehen ja etliche Wärmebildhändler mit verschiedenen Auflösungen. Ihr solltet eine Auflösung haben, die in den Bereich 640 Pixel geht. Das bedeutet, ihr müsst aus 80 bis 100 Metern Höhe Kitze finden und später auch ansprechen können. Ansprechen ist das nämlich das nächste Thema und das geht nur über eine vernünftige Zoom-Kamera, also eine Normalbildkamera mit Zoom-Funktion. Wenn ihr nur eine Wärmebildkamera im Einsatz habt und es sind mal Temperaturen über 25 Grad, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir die Wärmequelle nicht mehr 100%ig identifizieren können. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen nicht nur die Wärme, also das Kitz oder den Junghasen oder man sagt ja immer Kitzrettung, eigentlich ist es ja Jungwildtierrettung, Fasanengelege etc. Man will die ja finden, aber wenn es dann mal wärmer wird, wir sind ja immer abhängig vom Landwirt, kommen wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen, ist es ja eben ganz wichtig, dass wir ja zur richtigen Zeit suchen. Das ist im besten Fall morgens, aber das klappt nicht immer so hundertprozentig, also müssen wir auch manchmal über Tag ran. Und über Tag ist es eben wichtig, dass wir eine Normalbildkamera haben, um diese Wärmequelle 100%ig ansprechen zu können. Ja? Also zweiter Faktor. Wir brauchen eine Wärmebildkamera, wir brauchen eine Normalbildkamera und eine Zoomkamera. Das heißt, sonst schaffe ich eben diese Flächenleistung nicht. Die Flächenleistung ist nämlich entscheidend bei der Kitzrettung. Wir haben mittlerweile Techniken, da packe ich ungefähr 40 Hektar die Stunde abzufliegen, ohne Probleme. Abzufliegen ist natürlich nicht Kitze rausholen, aber abzufliegen ist ja schon mal ein Anfang. So, wenn ich also bei jedem Kitz, das ich finde, runtergehen muss, verliere ich Zeit. Deswegen eben eine hochauflösende Normalbildkamera, um eben die Wärmequelle anzusprechen und durch den Zoom zu sagen, okay, das ist ein Kitz, das ist kein Maulwurfshügel, das ist kein Stein, sondern ich schicke meine Helfer nur dorthin, wo auch wirklich 100%ig was ist. Und dann schafft man es richtig, Kitze zu finden. Nicht nur Kitze, auch andere Jungwildtiere, sogar Fasanengelege in Gras, das teilweise einen halben Meter hoch ist. Ja? Viele fragen jetzt, ja, geht das wirklich, die vielleicht auch schon mal Kitzrettung gemacht haben. Ja, wenn ihr die richtige Vorbereitung habt und die richtige Technik im Einsatz habt, findet ihr Kitze auch mittags, auch bei Sonneneinstrahlung, auch in hohem Gras. Ja, ist möglich. Ihr müsst es halt nur ordentlich gezeigt kriegen. Das ist halt der entscheidende Punkt. Nächster Punkt ist, ihr braucht eine lange Akkulaufzeit. Ohne eine vernünftige Akkulaufzeit bringen euch die Punkte 1 und 2 relativ wenig, weil dann habt ihr zwar die Flughöhe, das genaue Ansprechen bei jeder Temperatur, aber ihr habt nicht die Möglichkeit, die Flächenleistung zu erfüllen, die manchmal der Landwirt von euch abverlangt. Deswegen Punkt 3 bei mir. Das heißt, mit einer vernünftigen Akkulaufzeit von 25 bis 45 Minuten, wie wir es jetzt zum Beispiel bei dem Modell oder auch anderen Modellen haben, haben wir eben diese Flächenleistung und können mit den Akkus haushalten. Wenn ihr dann noch eine vernünftige Nachlademöglichkeit habt, dann seid ihr sowieso ja, auf der Gewinnerseite, sage ich jetzt einfach mal. So, und das nächste ist Missionsplanung. Das heißt, viele fliegen mittlerweile händisch. Ich fliege auch sehr viel händisch, nur mal so kleine Resonanz. Ich habe letztes Jahr mit meinem Team, und wir sind nicht so viele Leute, wir sind 3-4 Leute, die geflogen sind. Wir fliegen das so bei uns in der Reviere und drumherum, weil wir haben sehr viel mit dem Support zu tun, unserer Kitzretter, haben wir ungefähr 500 Kitze aus den Wiesen geholt. Nur die Kunden von Copter Pro, nur das, was wir aktuell an Ständen haben, also an Rückmeldung, haben wir in der Saison 2023 über 100.000 Kitze aus den Wiesen geholt. Das ist jetzt auch ein bisschen europaweit, ne? Wir haben auch ein paar in Frankreich und in Luxemburg etc. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Das darf der ein oder andere Forst nicht wissen. Ja? Deswegen, diese Statistiken sind natürlich immer so ein bisschen schwammig, weil man eben noch nicht alle Informationen hat. Aber 100.000 für die Informationen, die wir schon haben, ist schon eine Hausnummer. Wir haben teilweise Kitzrettungsvereine, die fliegen den ganzen Tag mehrere hundert Hektar am Tag und retten alleine in der Saison 300 Kitz. Und jetzt könnt ihr das mal aufsummieren, wie viele Kitzrettungsvereine es gibt. Dann ist das eigentlich nicht mehr so viel. Klar, und die ganzen Privatleute. Ne? So, das heißt, wenn ich jetzt so eine Fläche händisch abfliege, komme ich natürlich bei Flächen über 20 Hektar an meine Grenze. Das heißt, wo bin ich geflogen, wo ist mein Referenzwert, ich habe vielleicht keinen Weg mehr, ich habe vielleicht keinen Baum mehr, wo ich sage, das ist die Mitte der Wiese und mein Abdeckwinkel reicht dann nicht mehr aus. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, eben Missionen zu planen und automatisiert abfliegen zu lassen. Mittlerweile sogar so genau, Weil im Norden interessiert das keinen, das ist alles flach. Aber hier, wo es hügelig ist, können wir mit den Drohnen mittlerweile eine Echtzeitmessung des Terrains machen. Das heißt, ich plane meine Fläche. Ich habe da auch irgendwo ein Beispiel. About Sea Level 275 Meter. Das ist der entscheidende Punkt später bei der Missionsplanung. Diese Follow-Terrain-Funktion, beziehungsweise, dass ich weiß, okay, so hoch bin ich über dem aktuellen Ground. So, das heißt, wenn ich dieses Beispiel hier sehe, und da waren es ungefähr, ich glaube, so 25, 30 Grad, also es war schon ziemlich warm, da hat die Ricke zum Beispiel gerade das Kids geboren. Das war ganz, ganz lustig, dass wir das gefunden haben, weil dann wird die Kids-Rettung nämlich gestoppt in dem Moment. Jetzt zeige ich euch mal das Beispiel der Missionsplanung. So, und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, mit der Missionsplanung eine Gebietsroute zu erstellen. Und jetzt seht ihr mal, damit ihr euch mal ungefähr was darunter vorstellen könnt. Wir haben in der Drohne hinterlegt eine Satellitenkarte, können uns dann quasi die Punkte markieren von unserem Feld, haben dann ein Raster, das wird immer anhand der Drohne angepasst, was für eine Drohne haben wir in Einsatz, welche Flughöhe möchten wir auswählen und welche Höhendifferenzen haben wir, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Hang haben, damit die Drohne halt zum Beispiel immer 50 oder 100 Meter über dem höchsten Hindernis bleibt. Ich kann im Prinzip das Ganze auch kreuz und quer planen, wenn eine Ecke mal irgendwo in den Schluff reingeht, und benenne das Ganze, wähle dann meine Kamera aus und sehe dann hier im Prinzip, dass ich eine, ja, ich kriege dann im Prinzip Bahnen anhand der Kameraauflösung und der Flughöhe, benenne das Ganze, speichere es ab und kann es jedes Jahr wieder wiederholen, weil die Wiesen ändern sich ja im Normalfall nicht. So, das ist der entscheidende Punkt. So, wenn wir jetzt diese Technik im Einsatz haben und solche Missionen planen können bei Flächen über ungefähr 20 Hektar, kann man rechnen, dann komme ich mit meiner Drohne wirklich weit. Also dann habe ich im Endeffekt einmal mein Revier vorgeplant, weiß, wenn ich nächsten Tag eine Kids-Rettungsaktion mache, hier, da will ich fliegen, ich plane das Ganze vor, lasse es abfliegen und übersehe nichts mehr. Man kann ja auch eine Überlappungsrate einstellen, das heißt, wie viel der letzten Bahn nehme ich mit. Und genau diese Punkte hier, wie das Ganze funktioniert, dafür haben wir zum Beispiel Online-Schulungen, die euch das komplett erklären. Weil das ist natürlich nicht so einfach, das nachher einzustellen, wie man das Ganze macht, auch korrekt einstellt, weil nachher einstellen ist die eine Sache. Aber wir wollen ja hier die Flugzeit trotz Missionsplanung so gering wie möglich halten. Und durch gewisse Einstellungen schaffe ich es eben, meine Flugzeit so zu optimieren, weil ich die Höhen verändere, den Kurswinkel verändere. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hier positioniere und starte aber hier oben meine Mission und ende die hier, habe ich unnötige Flugzeit. Also gilt es nicht nur, die Mission zu verstehen, wie man sie plant, sondern auch, wie man das Ganze organisatorisch richtig plant, in Zusammenarbeit sogar vielleicht mit Google Maps, damit man eben sagen kann, okay, ich fahre erst zu der Wiese, dann zu der Wiese und so weiter. So, das war jetzt mal so ein kleines Beispiel zur Missionsplanung. So, jetzt gehen wir mal weiter. Welche Voraussetzungen gibt es zum Fliegen? Ich kriege immer häufiger zu hören, ja, ich habe immer noch keinen Drohnenführerschein. Ja, ich bin noch nicht registriert als Betreiber und so weiter. Das Luftrecht hat sich ein bisschen geändert. Wir haben jetzt nicht mehr ein nationales Luftrecht, sondern wir haben ein internationales Luftrecht. Das bedeutet, wir haben ein Luftrecht, das von der EASA bestimmt wird. Das ist die Europäische Luftfahrtbehörde, die hat gesagt, die Drohnenverordnung muss europaweit gleich sein. Jedes Land darf es ein bisschen anpassen, aber grundsätzlich soll es für alle gleich sein, dann haben wir keine Probleme. So ist es in der Luftfahrt eigentlich gang und gäbe, aber so eine Drohnenevolution, das dauert natürlich, bis das auch mal dann behördlich umgesetzt wird. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was brauchen wir? Ja, ich habe hier mal ein Beispiel, A1, A3-Schein. Es gibt schon viele, die haben den, das ist der sogenannte Kompetenznachweis. Verzeiht mir, wenn ich jetzt hier von Leuten ausgehe, die gar keine Ahnung haben. Ich muss bei Null anfangen. Wenn jetzt hier welche dabei sind, die schon einen Kids-Rettungsverein haben, die vielleicht schon aktiv sind, ist das überhaupt kein Thema, dann überspringt das Ganze, nimmt vielleicht den einen oder anderen Tipp mit, aber ich muss ja immer von Null starten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Drohne für die Kids-Rettung anschaffen möchte, brauche ich einen sogenannten Drohnenführerschein oder Kompetenznachweis. Das ist nicht, um euch zu ärgern, sondern es liegt einfach daran, dass die Leute sagen oder die Behörde sagt, wir wollen, dass ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt. Wir wollen nicht, dass irgendwelche Leute durch die Gegend fliegen, genauso wie ein Führerschein gemacht werden muss, ohne quasi die Vorkenntnis, dass ihr hier so einen Kompetenznachweis macht. Das heißt, den kann man auf der Seite des Luftfahrtbundesamts machen und hat dann eben diese Lizenz. Vorher muss man aber, beziehungsweise um diesen A1, A3-Führerschein zu machen, muss man sich als Betreiber bei der zuständigen Luftfahrtbehörde, das ist hier in Österreich die Austro-Control oder in Deutschland, das Luftfahrtbundesamt, muss man sich registrieren. Weil, nur dass der Irrglaube jetzt auch mal weg ist, man muss nicht die Drohne registrieren. Man registriert sich selber oder seine Organisation, seine Firma als Betreiber. Das bedeutet, ihr müsst euch das so vorstellen, wie ein Halter vom Auto. Dieser Halter kann eben diesen Führerschein machen, wenn er sich hier registriert hat. Man muss mal persönliche Daten angeben, einen Ausweis hinterlegen, kommt dann weiter in das sogenannte Open UAV, in das Trainingsportal des Luftfahrtbundesamts. Nur, dass ihr mal wisst, wie schwierig das ist. Es sind 20 Multiple-Choice-Fragen als Trainingsprüfung, 40 in der Prüfung und ihr könnt die so oft machen, wie ihr wollt. Die wollen eigentlich nur, dass ihr euch damit auseinandersetzt, damit ihr nicht ganz planlos durch die Gegend fliegt. Hintergrund ist aber, mit diesem A1, A3-Schein müsst ihr Abstand halten, und zwar 150 Meter zu Wohngebäuden, Erholungsgebieten, Autobahnen, das ist zum Beispiel hier erklärt. Und manche wollen den ja im gewerblichen Bereich oder wenn eine Wiese nah an den Häusern ist, unterschreiten. Dann braucht man eben den größeren Drohnenführerschein. Sprechen wir gleich nochmal kurz drüber. Was braucht man noch? Führerschein ist klar, wenn man sich als Betreiber registriert hat und wie beim Auto, bekommt man Nummernschild, bekommt man das auch bei der Drohne. Und dieses Nummernschild oder Nummernschild nennt sich EID. Ja, das ist eine Betreibernummer. Bekommt man in Österreich, bekommt man in jedem Land. So, ist dann auch europaweit gültig. Diese bekommt man aber nur, wenn man eine Haftpflichtversicherung hat. Das heißt, man braucht eine Haftpflichtversicherung, die Schäden gegenüber Dritten abdeckt. Das heißt, wie ein Auto muss ich nicht Vollkasko versichern, ich muss es aber Haftpflicht versichern. So, das heißt, wenn ich also mich registriert habe, hinterlege ich eine Haftpflichtversicherung, bekomme die EID, kann die auf die Drohne machen. Mittlerweile, ab 2024, kann ich sie sogar als Remote-ID digital in der Drohne hinterlegen. So, das ist eigentlich so der Step. Kurz zum A2-Führerschein ist ein erweiterter Kurs. Da bin ich zum Beispiel Prüfer für, kann man online machen, ist dann aber eine persönliche Prüfung. Der Führerschein hier läuft komplett ohne Prüfer. Ja? Nur mal zum Vergleich, wenn ihr Infos wollt zum A2-Führerschein, der liegt ungefähr bei 150 Euro, ist kein großer Akt, kriegt man hin, ist ein bisschen aufwendiger, aber man darf dann den Mindestabstand zu Wohngebäuden unterschreiten. Ja? Und man fliegt in der sogenannten Kategorie A2. Geht jetzt zu weit für eine Messe, will euch auch nicht hier mit zu viel fachlichen Begriffen nerven, sondern ich will, dass ihr einfach mal so einen Überblick habt. Ja? Nochmal zusammengefasst. Man registriert sich als Betreiber, macht den Führerschein, hinterlegt eine Haftpflichtversicherung und hinterlegt die EID in der Drohne oder klebt sie drauf, je nachdem welches Drohnenmodell. Und dann ist das Thema erledigt. Haben wir zum Beispiel auch in der Academy erklärt, wenn jemand eine Drohne bei uns holt, wird die eingerichtet, kriegt einen Zugang zur Academy und kriegt das alles hier komplett erklärt. Ja? So, gehen wir mal weiter. Rechtlich sicher fliegen, das eine war Luftrecht, das hier ist rechtlich sicher bei der Kids-Rettung. Weil es gibt ja wie bei allen Streitthemen, das größte Streitthema, komme ich ja gleich erst drauf zu sprechen, Drohnen bei der Jagd, um Gottes Willen, aber gibt es auch Streitthemen bei der Kids-Rettung. Und zwar, wenn der eine Pächter den anderen nicht mag. So, und das kommt leider häufig vor. Das heißt, auch da sagen die Leute mittlerweile, naja, wenn der in meinem Revier fliegt, zeige ich den an wegen Wilderei. Und das solltet ihr vermeiden. Das heißt, ihr braucht erstmal natürlich vom Landwirt, der Landwirt ist ja verantwortlich dafür, laut Tierschutzgesetz, die Wiesen vor dem Mähen abzusuchen. So, egal ob jetzt zu Fuß oder mit Drohne, aber es geht schon in die Richtung, so die Gesetzeslage bzw. Gerichtsurteile, dass wenn man es nur zu Fuß absucht, das rein rechtlich nicht mehr 100%ig sicher ist. Ja, so, Thema ist, ihr braucht also die Genehmigung einmal klar vom Landwirt, der will, dass ihr die Fläche absucht. Und dann aber auch die des Jagdausübungsberechtigten, sonst betreibt ihr Wilderei, weil ihr eignet euch das Kids an. Selbst wenn ihr das mit Korb abdeckt, eignet ihr euch das an. Das kann ja nicht mehr nach links oder nach rechts. Sehr herrenlos, in dem Moment, wo ihr quasi da hinten dran her seid, wollt das aus der Wiese rausholen, eignet ihr es euch an. Wie holt man sich so eine Genehmigung? Am besten einfach per WhatsApp, schriftlich, wie auch immer. Wir haben da auch Vordrucke, aber es muss natürlich ein schneller Weg sein. Eine Genehmigung, also eine, einfach schriftlich, ja, du darfst in meinem Revier suchen, Screenshot machen, abspeichern, da ist man immer auf der rechtlich sicheren Seite, wenn es dann doch mal zu Problemen nachher kommt, ja? So, deswegen diese schriftliche Genehmigung einholen. Ich finde das sowieso, selbst wenn es Streitigkeiten in der Jagd gibt, sollte man darauf achten, dass die bei der Kitzrettung einfach mal abgestellt werden. Hier arbeiten wir alle zusammen im Sinne des Tierschutzes. Da kann man auch mal Ruhe bewahren und sagen, komm, dann flieg halt bei mir, weil ich gerade keine Drohne im Einsatz habe. So, kein Wild aneignen ohne Genehmigung. Klar, wenn man die nicht hat, darf man es nicht. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, kein Wild markieren. Das ist verboten. Sehe ich immer häufiger, dass die Ohrmarken gedrückt kriegen. Das ist absolut verboten, Ohrmarken zu drücken. Ohrmarken dürfen nur im Sinne von Forschungsprojekten gedrückt werden. Problem ist, komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, bei dem Thema, wie man mit dem Kitz umgeht. Aber wenn ihr einem Kitz eine Ohrmarke drückt, dann habt ihr das Problem, dass ihr dem eine Wunde zufügt. Diese Wunde kann sich entzünden, die riecht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, nämlich den Eigengeruch vermeiden. Deswegen haben Kids ja keinen Eigengeruch. Wenn ihr aber da was reindrückt, riecht das. So. Und es kann sich entzünden, es können sich Fliegen reinsetzen etc. Deswegen vermeidet das bitte. Ob ihr nachher den Bock dann, den ihr schießt, irgendwann seht, dass ihr mal gerettet habt, das ist ja schön und gut, aber macht es einfach nicht. Das bringt auch gar nichts. Man sieht, wenn man sein Revier kennt, sieht man die Kitze, die man gerettet hat, wieder im Laufe des Jahres. Also ich kenne das so bei mir im Revier, ich habe so eine Straße, da rette ich jedes Jahr zwei Kitze, eigentlich immer. Ja? Und fahre da runter und wenn ich die rausgeholt habe, wieder reingesetzt habe, die stehen da jeden Abend. Die sind auch, ich sage mal, nicht so doof, dass ich überfahren lasse. Die sind wirklich treu. Und das ist immer wieder das gleiche Prozedere. Und wenn da eins fehlen würde, wüsste ich, okay, da wurde eins geschossen oder eins angefahren. Aber das kann man dann dokumentieren. Ja, muss man ja auch für die Abschussmeldung, aber ihr kennt das irgendwann. Ihr seht, okay, guck mal, hier habe ich schon zwei rausgeholt, jetzt springt die Ricke mit den zwei Kids rum. Also das ist einfach so ein bisschen Revierverständnis, die man ja mit der Kidsrettung verbinden muss und dann läuft das Ganze, ja. So, jetzt wichtiges Thema, Kommunikation mit dem Landwirt. So, jetzt habe ich die richtige Technik im Einsatz, habe die rechtlichen Voraussetzungen. Da noch ein Punkt zu, rechtliche Voraussetzungen, nur dass ihr es wisst, ein illegaler oder ein sogenannter gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr, wenn ihr das Ganze nicht durchführt, sind ungefähr 50.000 Euro Strafe plus Freiheitsstrafe. Das ist kein Kavaliersdelikt. Also Fahren ohne Führerschein, betrunkenes Fahren ohne Führerschein wird nicht so hart geahndet wie Fliegen ohne Drohneführerschein, weil ihr in die Luftfahrt eingreift. Und wenn ihr in die Luftfahrt eingreift, wird das verdammt teuer. Also überlegt euch das, diese Führerscheine zu machen. Ohne Haftpflichtversicherung fahren ist auch verboten. Genauso ist ohne Haftpflichtversicherung Fliegen verboten. Ich wollte es euch nur mal sagen mit den Strafen, damit ihr mal ungefähr wisst, dass ich keine Angst mache. Es ist kein Akt, das durchzuführen, aber ihr sollt es auf dem Schirm haben. Weil wenn das nicht macht, kann das böse ausgehen. Und das sollte es nicht. So, jetzt die Kommunikation mit dem Landwirt. Wir haben also die Drohne, wir haben die rechtlichen Voraussetzungen. Wir wissen, wie wir mit unseren Pächtern umgehen. Und jetzt müssen wir natürlich noch dem Landwirt irgendwie sagen, wer wir sind und warum wir das Ganze tun. Egal, ob jetzt mal als Kitzrettungsverein oder Pächter oder Begeher, ist ja mal egal, als was. Ihr habt eine Drohne und wollt jetzt dem Landwirt zeigen, ich bin hier. Viele machen den Fehler, wenn sie so einen Verein gründen oder wenn sie auch selber unterwegs sind, dass der Landwirt auf die zukommt. Jahrelang wurde das Thema Kitzrettung überhaupt nicht gemacht. Und jetzt auf einmal heißt es, naja, ich habe eine Drohne, jetzt du musst mich anrufen. Viele sind sich der Pflicht gar nicht bewusst. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, Umfeld informieren. Wir haben jetzt März gleich, da kann man mit denen schon mal reden. Man kann eigentlich schon vorher mit denen reden und sagen, pass auf Leute, ich habe eine Drohne im Einsatz. Soll ich euch die mal zeigen? Sollen wir mal rausgehen? Sollen wir mal fliegen zusammen? Hintergrund ist der, ich möchte Kitze retten. Ne? Macht mal ein Schriftstück fertig, wo man allen mal rüberschickt. Ne? Oder mal an den Bürgermeister schickt, damit der es in die Jagdgenossenschaft gibt. Das sind so Dinger. Man muss sein Umfeld informieren. Egal über welche Kanäle. WhatsApp, Social Media, hau mich blau. Also nutzt Kanäle, dann habt ihr auch die Möglichkeit, dass der Landwirt anruft. Naja, gut. Jetzt habt ihr das gemacht. Ihr habt euch jetzt präsent gemacht. Dann könnt ihr auch direkt erfragen. Im eigenen Revier ist das ja eigentlich, kennt man die Flächen. Das ist überfällig, aber man sollte es trotzdem machen. Sag mir einfach, wann mähst du welche Flächen? Dann ist es nochmal so ein Reminder für den Landwirt. Dann ein bisschen Eigeninitiative. Mal das Wetter beobachten. Es ist ja kein, man weiß ja, dass in den Monaten Mai, sagen wir mal Ende April, Mai, Juni gemäht wird. Da muss ich mich nicht wundern, wenn mich Mitte Mai noch keiner anruft für die Kitzrettung. Da muss ich selbst mal einen Hörer in die Hand nehmen und sagen, wie sieht es denn aus bei euch? Mäht ihr? Vielleicht nicht, wenn es draußen die ganze Zeit regnet, weil dann wisst ihr, okay, da wird nicht gemäht. Deswegen beobachtet selber, ihr wollt ja auch was machen. Natürlich treffen da zwei Fronten aufeinander. Der Landwirt muss es machen, ihr wollt es machen, aber man ist sich da immer so, ja, ein bisschen unsicher oder die Leute sagen dann immer, naja, der müsste doch auf mich zukommen. Ich sage immer, das Telefon oder der Hörer hat zwei Leitungen. Ne? Du kannst ja auch einfach anrufen und dann ist das Thema erledigt. Ja? So, wenn man nur wartet, bis einer anruft und dann passiert irgendwann nichts, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man einen Anruf kriegt, ich habe jetzt gemäht und da ist ein Kitzel. Ja, leider dem Mähtod zum Opfer gefallen. Ja? Dann, ab den Monaten April, so, wenn ihr so ungefähr absehen könnt, fordert man ein wöchentliches Update. Auch wenn noch nicht gemäht wird. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Schönen WhatsApp schreiben, Anruf, wie sieht's aus? Das ist zwar nervig, aber gerade wenn ihr in der ersten Saison seid und keiner weiß, dass ihr so eine Technik im Einsatz habt, ist das der Schlüssel zum Erfolg. Nächstes Jahr läuft das ganz anders. Nächstes Jahr ist das eigentlich, da ruft ihr euch schon an und sagt, jo, ich mähe dann und dann. Aber man darf nicht denken, wenn man sich so eine Drohne holt, will anfangen, dass man dann auf einmal angerufen wird von allen. Ich habe das zum Beispiel am Anfang so gemacht, da ärgert man sich natürlich auch, wenn einen dann keiner anruft und dann sieht man, da wird gemäht, da fühlt man sich ja gar nicht ernst genommen, gerade weil man so eine Technik gekauft hat, man hat teuer Geld investiert, um das zu tun und dann sind die zu strack, sagen wir bei uns, anzurufen. Ja, aber nochmal, es hat keiner darauf gewartet, bis ihr euch eine Drohne kauft, also informiert euer Umfeld, fordert das an, macht das eine Saison lang, so ein bisschen Klinke putze und dann wird das ein schönes Zusammenspiel nachher mit dem Landwirt und dann weiß er das auch zu schätzen. Und ein ganz wichtiger Tipp, machen auch viele falsch, holt euch den Landwirt dabei. Wenn der erstmal gesehen hat, was er da eigentlich macht oder was ihr da eigentlich macht, warum man so Kitze aus den Wiesen holt und was das für ein Gefühl ist, dann ist er besänftigt, dann mäht er nicht mehr, ohne euch Bescheid zu sagen. Weil er weiß, was er diesem Tier für ein Leid hinzufügt. Oftmals ist es ja so, da ist es jahrelang gut gegangen, ist nichts passiert, dann erwischt er mal eins, das war aber dann tot, dann guckt er von 2 Meter, ja, ist tot, lässt liegen oder macht's rüber. Aber so einen Kontakt mit dem Tier hatte der ja noch nie. Wenn er aber das erste Mal so ein Kitz aus der Box geholt hat oder aus der Wiese geholt hat, dann weiß der, was der da für ein Unheil einrichtet, wenn er eben nicht Bescheid sagt und dann sagt er euch Bescheid. Definitiv. So. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Richtiger Umgang mit dem Tier. Ne? Hier habe ich mal so ein Beispiel. Oder wie man das Ganze machen kann. Das sind Zwillingskitze. Ja? Weil viele mich gefragt haben, warum steckst du eigentlich immer die Kitze zusammen in eine Box? Das mache ich eigentlich nur, wenn ich auch zwei finde. Und ich weiß, dass es Zwillingskitze sind, weil ja, die Ricke da in der Wiese unterwegs ist und die zwei, die liegen meistens nebeneinander. Und tatsächlich ist es so, dass man anhand der Größe der Kitze sagen kann, ob die eins oder zwei hat. Also das habe ich jetzt in den letzten Jahren festgestellt, wenn man über die Wiese fliegt und sieht eine Ricke, dann ist da zu 99% ein Kitz drin. Meistens aber zwei. Wenn man aber dann das Kitz, wenn man nur eins findet, rausholt, dann sagen die Leute mal, da muss doch noch eins sein. Meistens sind es ja zwei. Die einzelgesetzten Kitze sind deutlich stärker, früher deutlich stärker, als die Kitze, die doppelt gesetzt werden, also wo zwei Kitze da sind. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn ihr das so ein bisschen im Gefühl habt, also ich habe dann wirklich Kitze, wir haben das mal so ein bisschen gewogen und sowas, die waren dann wirklich fast doppelt so schwer. So, und die waren auch viel mobiler. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn da nichts ist. Es gibt auch ganz oft den Fehler, dass die Leute drüber fliegen und sagen, da ist gar kein Kitz. Ich bin mir nicht sicher, da fliegen noch 100 Mal da drüber. Wenn die Technik gut eingestellt ist, wenn ihr wisst, wie das funktioniert, dann, und da ist kein Kitz. Dann ist da auch kein Kitz. Dann müsst ihr euch keine Gedanken machen. Die Erfahrung zeigt das. Also macht euch nicht verrückt, wenn ihr dann irgendwann mal nichts seht. Es muss nicht in jeder Wiese ein Kitz sein. Ne? So, wenn ich jetzt also so ein Kitz gefunden habe, ne? Ruhig bleiben. In der ersten Saison ist das natürlich aufregend und so weiter. Und dann sagen die Leute, streiten sich auch wieder die Geister, mache ich jetzt einen Korb drüber, hole ich es aus der Wiese raus, mache ich eine Fahne dran, male ich einen Kreis drumherum, setze ich eine GPS-Koordinate, hau mich blau. Egal wie ihr das macht, wenn ihr das vernünftig durchführt und das Kitz keinen Eigengeruch kriegt, dann wird es wieder angenommen. Also da gibt es keine Erfolgsformel. Ich bin ein Typ, ich trage die immer raus, weil es jahrelang gut funktioniert hat und ich der Meinung bin, dass meine Landwirte ab und zu auch mal so eine Fahne übersehen würden. Deswegen, da bin ich mir sicher und habe nicht nachher einen kaputt gemähten Korb. So einfach ist es. Wenn jemand da einen Korb drüber macht und denkt, dass sein Landwirt das ordentlich durchführt, auch kein Thema. Kann er ja gern machen. Aber dass es da einen Unterschied gibt oder eine größere Wahrscheinlichkeit, dass das Kids wieder angenommen wird, das ist nicht der Fall. Ja? Weil wir haben Leute, die retten ohne Handschuhe Kids, die es falsch gemacht haben. Ich kann euch nur sagen, bleibt ruhig, nehmt Handschuhe und Gras. Auch wenn viele sagen, ja Gras oder die Hände mit Gras ausreiben reicht auch. Ja, nutzt doch einfach Handschuhe. Das ist ja kein Hexenwerk, oder? Einfach Handschuhe anziehen, geruchsneutrale Handschuhe, reibt euch trotzdem mit Gras aus, das Risiko so gering wie möglich halten. Und das ist so einer der Schlüsselpunkte, die kommen dann an mit Handschuhen, holen sich Gras, heben das wirklich so weit vom Körper weg, sind aber morgens mit 3 Kilogramm Duschgel duschen gegangen und haben, ich sage mal, eine Parfümfahne, die geht 3 Meter zurück. Das ist eigentlich der Punkt, wo man einfach mal lassen sollte. Dann passiert das nicht, dass die Kids nicht mehr angenommen werden. Also achte darauf, dass ihr so wenig Eigengeruch generell habt wie möglich. Wenn ihr da mit frisch gewaschenen Sachen kommt, mit Parfüm ohne Ende, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn die Kids nicht angenommen werden. Ja? Aber selbst dann habe ich es auch schon miterlebt, dass Kids wieder angenommen wurden. So, was tun, wenn das Kids nicht angenommen wird? Nehmen wir mal den Fall, eigentlich ist das sehr, sehr selten, aber wir kriegen immer häufiger die Anrufe während der Saison, also dass quasi eine Ricke überfahren wurde und wir haben irgendwo eine Ricke, die angezogen ist und dann fangen die Leute an, die Kitze zu suchen in der Wiese. Dann finden die ein Kitz, dann holen sie es raus, bringen sie in eine Auffangstation. Zu 90% holt ihr das Kitz von einer anderen Ricke weg. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr dann mit Wildkameras arbeitet. Ich meine, es gibt ja genug Hersteller hier, holt euch Wildkameras. Wir werden das dieses Jahr nochmal in einem Forschungsprojekt machen, wo wir euch einfach mal zeigen, wie der Nachgang vom Abholen der Kitze, also nach Retten, wie lange das dauert, bis die Ricke die abholt. Weil im Normalfall dauert das 5 Minuten. Das ist wirklich eine ganz, ganz schnelle Nummer. Kann auch mal länger dauern, je nachdem, wie viel Trubel auf der Wiese ist. Aber ich sag mal, eine halbe Stunde sind die Kitze, je nach Alter, wieder weg. So, wenn ihr jetzt aber ein überfahrenes Reh habt und fangt dann an, irgendwelche Kitze zu suchen, dann kann das sein, dass ihr nach Ricke das Kitz wegholt und tut eigentlich gar nichts Gutes. Also stellt eine Wildkamera auf. Ist das Kitz 24 Stunden nicht von der Ricke gesäugt worden, dann kann man es in eine Auffangstation geben. 24 Stunden. Man sagt ja so 3 bis 4 Stunden, dann brauchen sie wieder Milch. Ja, ist der Idealfall. Ne? Klappt auch nicht immer. Aber auch danach fallen die uns nicht um. Noch ein Punkt mit dem richtigen Umgang. Wenn ihr die Kitze aus der Wiese rausholt, vergessen auch viele, man kann natürlich mal ein Bild für Insta machen oder sowas. Versucht aber die Kitze relativ niedrig zu lassen. Ihr seht, ich bin so geknickt und heb's in den Karton rein. Wenn ich das dann so rumhebe, aus der Wiese raustrage und das tritt aus, haben wir es schon ganz oft gehabt, dass die Kids Überdehnungen haben. Und das ist auch nicht so gesund. Ja, dann können die irgendwann nicht mehr laufen. Dann haben wir sogar gehabt, dass Kids die Beine versteift hatten. So. Deswegen sollte man darauf achten, das Kids so schnell wie möglich in den Karton zu packen, Deckel drauf, im Karton raustragen, dunkel machen und dann ist im Endeffekt das Ding erledigt. Und noch ein Tipp von mir zum Thema, wie findet die Ricke das Kitz noch schneller wieder an der Wiese? Man sollte die natürlich an den Waldrand setzen. Da könnt ihr auch ein Kitzfieb benutzen. Einmal reinfiepen, zweimal reinfiepen, dann ist das Ding eigentlich erledigt. Dann wartet mal kurz, dann seht ihr, wie die Ricke schon angelaufen kommt. Ich rede jetzt von Idealfällen. Aber wenn ihr die richtige Vorbereitung trefft bei der Kitzrettung, eure Teams vernünftig geschult habt, also auch noch so ein Thema, hat ja eben gesagt, dass ich noch kurz was zu sagen will. Ich will den Vortragsrahmen aber auch nicht sprengen. Ihr müsst mit eurem Team trainieren. Wenn das der Fall ist, dieses Training, da haben wir auch Schulungsmaterial ohne Ende für. Wie arbeitet man im Verein? Wie trainiert man seine Teams? Wie macht man das Ganze während der Kitzrettung? Wie organisiert man sich innerhalb eines Vereins oder innerhalb einer Jägerschaft, Jagdgenossenschaft, wie auch immer? So, der Punkt ist einfach der, wenn ihr diese Vorbereitung erfüllt, wird das Kitz zu 99% wieder angenommen. Der 1% lassen wir mal außen vor, aber 99% ist das ein Selbstläufer. Meistens scheitert es an der Vorbereitung. Drohne nicht richtig eingestellt, Kitze nicht richtig behandelt, nicht das passende Equipment, falsche Kommunikation mit dem Landwirt, gibt Hektik und dann entsteht es, dass die Kitze nicht mehr angenommen werden. So, und wenn ihr da cool bleibt, dann rasten die auch nicht in der Box aus. Ja? So, dazu können wir auch nachher gern Fragen beantworten. Jetzt habe ich ein polarisierendes Thema. Ich glaube, das ist eines der größten Streitthemen, die es aktuell in der Jägerschaft gibt. Und ich habe in Dortmund darüber einen Vortrag gehalten und ich werde auch hier einen Vortrag darüber halten, weil ich einfach sagen muss, dass mich das persönlich, das war so ein Punkt, der mich gestört hat. Die Jägerschaft wird immer moderner. Ich glaube, auch die hohe Jagd hat sich ein bisschen verändert. Hier gibt es ja wirklich richtig viel Technik. Jagd und Hund, da gibt es Technik. Technik ist nicht mehr wegzudenken aus der Jägerschaft. Und zu dem Thema Jagd zähle ich auch übrigens die Kidsrettung. Weil zu 99% haben sich die Jäger dazu bereit erklärt, das Ganze mit dem Landwirt zu machen. Aber ja, es geht halt noch weiter. So eine Drohne kann natürlich auch für andere Sachen eingesetzt werden, wie zum Beispiel für den jagdlichen Bereich. Und wir sind Händler und ich sehe es als meine Verantwortung, dass wir darüber reden. Euch sagen, wenn ihr schon eine Drohne nutzt im jagdlichen Bereich, dann macht es so, so und so. Ich verstecke mich hier nicht hinter dem Wort Kidsrettung. Wir sind Kidsretter. Wir retten verdammt viele Kitze. Unsere Kunden retten verdammt viele Kitze. Wir haben Kitze gerettet. Das ist schon ein paar Jahre her und zwar ziemlich viele. Aber wir verkaufen natürlich auch die Drohne einem Jäger, der auch die Drohne für die Kidsrettung einsetzt. Aber ich habe natürlich keinen Einfluss darauf, was er danach noch damit macht. Aber genau aus dem Grund habe ich gesagt, es wäre verantwortungslos. Verantwortungslos, wenn ich nicht sagen würde, wie man es sinnvoll bei der Jagd einsetzen kann. Weil machen tun sie es eh. Wenn ich aber sage, okay, nur für die Kidsrettung und dann setzen sie nachher über Mais ein. Ja, und dann passiert irgendeine Scheiße auf Deutsch gesagt, weil sie nicht wissen, wie es geht. Habe ich gesagt, dann nehme ich meine Power mal zusammen, die ich da habe und verfasse darüber ein Buch. Und das habe ich die letzten 6 Monate gemacht, indem ich einfach mal sage, drum bei der Jagd, Fluch oder Segen, weil es eine Streitfrage ist. Deswegen auch, wenn Technologie und Waldgerechtigkeit aufeinandertreffen und wie man eine Drohne sinnvoll einsetzen kann. Weil ich habe gesagt, wenn ich nur einen überzeugen kann, wenn er eine Drohne hat und die jagdlich einsetzt, das Ganze vernünftig zu tun, worauf ich eh keinen Einfluss habe, versuche ich den Einfluss wenigstens durch eine Anleitung zu kriegen, wie man es waldgerecht durchführen kann. Selbst wenn ich nur einen davon überzeuge, habe ich was Gutes getan. Weil, ganz ehrlich, die Drohnen werden nicht nur für die Kidsrettung eingesetzt. Das ist Fakt. Und das werden wir auch nicht ändern. So, weil es liegt immer in der Verantwortung des Jägers, wie weitgerecht er vorgeht. Das unter anderem in dem Buch. So, jetzt habe ich hier ein paar Themen. Und zwar einmal Wildzählung und Monitoring. Weil wenn viele mein Buch sehen, haben sie gesagt, Drohnen bei der Jagd, das ist ja unweitgerecht und warum macht man sowas? Und das Wild hat keine Chance mehr und so. Jagd ist groß. Jagd ist nicht nur Schießen. Jagd ist nicht nur Drückjagd. Jagd ist zum Beispiel auch Wildmonitoring, Hundeausbildung. Klar haben wir die Mais- und Rapsjagd, die Felderjagd und auch die Unterstützung von Nachsuchen. Das ist ein ganz heißes Thema. Werde ich aber auch drüber sprechen, da bin ich ganz offen, weil, wie gesagt, es ist meine Verantwortung als Händler. Wir verkaufen die Drohnen, also zeigen wir euch auch, wie man es richtig und korrekt macht, was wir nicht tun sollten mit der Drohne, um eben, ja, weitgerecht zu bleiben. Hier haben wir mal ein Beispiel für eine Wildzählung. Weil die Drohne ist nicht nur dafür geeignet, Kitze zu suchen, sondern mittlerweile, in Afrika ist das gang und gäbe, ja, gibt es auch die Möglichkeit, Drohnen einzusetzen, um Wildbestände zu zählen. Machen ganz viele Hegeringe, Rotwild, Hegegemeinschaften, die einfach mal wissen wollen, was haben wir, um dann entsprechend zu entscheiden, was entnehmen wir der Natur. Und das ist eigentlich ein sinnvoller Weg, weil wenn man das in seinem Revier macht, wüsste man auch, ob sich ein Drückjagd in diesem Jahr überhaupt lohnt. Weil oftmals werden Drückjagde gemacht im Revier, ich will jetzt keinen angreifen, aber wo besser keine gemacht werden sollte, weil einfach zu wenig da ist. Und ihr habt da mal ein Beispiel, wie das aussieht. Wir drängen gerade so ein bisschen das Flugzeug da raus, weil das Flugzeug das vorher gemacht hat. Hier sehen wir links das Wärmebild, rechts das Normalbild. Und wir können halt mit der Drohne, da haben wir einen riesen Vorteil gegenüber dem Flieger, der ist früher im Prinzip über den Wald geflogen, hat danach ausgewertet. Wir können das live machen. Also wir sehen im Endeffekt in jedem Bestand, selbst in Schwarzdorn, Brombeeren, unser Wild, sprechen es an und können dann einen ordentlichen Zählbericht machen. Sogar die Klasse der Hirsche kann ich feststellen. Das Alter oder die Altersklassen, das Verhältnis innerhalb von einer Rotte oder einem Rudel. So, und das sind natürlich deutlich bessere Zählinformationen als die, die ich mit einem Flieger kriege, wo ich remote drüber fliege und vielleicht manche Sachen gar nicht gesehen habe. Das Ganze wird dokumentiert per Bild, Video und per Karte mit GPS-Koordinate. Und das ist auch ein Thema, warum man Drohnen bei der Jagd einsetzen kann. Nicht zum Bejagen des Wildes, sondern zum Zählen, um das Ganze mit in seine Abschusspläne mit einfließen zu lassen. In Afrika, wie gesagt, gang und gäbe, Game Counting. So, da nur mal so ein kleines Beispiel. Wir können im Prinzip eine GPS-Koordinate setzen. Da haben wir mit der Wild- und Hund zusammengearbeitet und haben einen Zählbericht gemacht. Also wir haben im Endeffekt mit der Wild- und Hund zusammen Zählmethoden getestet. Wärmebildzählung, Hochsitzzählung, Scheinwerferzählung. Auch sehr, sehr interessant für Rebhuhn-Monitoring. Und haben dann gesagt, wir fliegen alles ab. Haben ungefähr eine Flächenleistung von 3000 Hektar pro Pilot pro Tag. Markieren die ganzen Punkte, packen das in eine Tabelle oder so eine Übersichtskarte, dokumentieren das mit Bild und Video und haben dann wirklich eine tolle Übersicht, was wir haben. Klar, man übersieht bestimmt mal das ein oder andere, aber es ist laut der Zählmethode, wie wir es getestet haben, das ist eigentlich ganz cool, weil wir haben gegenüber den anderen Zählmethoden das Doppelte festgestellt. Also ich sag mal, eine Wärmebildzählung hat 100 Stück festgestellt, wir haben 200 Stück festgestellt. Da merkt ihr mal, was da eine Abweichung drin ist. Und so kann eine Drohne auch sinnvoll eingesetzt werden. Unter anderem ist auch das Teil dieses Buches. Ja? Deswegen Fluch oder Segen. Ja? Weil, wie gesagt, gegen die Technik können wir uns sowieso nicht wehren. Ja, früher sind wir im Schlitten ins Revier gefahren oder mit dem Fahrrad oder was weiß ich, zu Fuß. Heute nehmen wir hier die Quads mit Kettenantrieb. Teilweise. So, wir werden die Technik nicht mehr aus unserem Leben kriegen, aber dann lasst sie uns wenigstens verantwortungsvoll einsetzen. Das ist mein Ziel. Ja? So, jetzt haben wir noch ein paar Beispiele. Und zwar, Jagd mit Drohnen. Ist das noch gar, das Ganze noch weitgerecht? Ich fange erstmal, oder ich rede noch ein bisschen über das Thema Hundeausbildung. Aber da habe ich viel mit dem Dennis Panthen zusammengearbeitet. Dennis Panthen ist vielleicht für viele ein Begriff, Jagdhundeausbilder in Deutschland. Der hat das Ganze getestet. Wir arbeiten schon länger zusammen, was das Thema Drohnen bei der Hundeausbildung angeht. Und zwar ist es so, dass wir eine Wärmebilddrohne, wir reden hier immer von Wärmebilddrohnen, ja, haben wir die Möglichkeit, habe ich auch schon ganz oft gemacht, Prüfungen, Hundeprüfungen zu unterstützen. Ich war auf ganz vielen Prüfungen, wo einfach keine Hasenspur möglich war, weil keine Hasen mehr da waren. Sind wir mit der Drohne gekommen, sind im Prinzip die Flächen abgeflogen und konnten dann die Prüfung mit allen in kürzester Zeit durchführen. Ein Punkt der Unterstützung einer Drohne im jagdlichen Bereich. Ja, weil die Leute kommen von überall her, um die Prüfung zu machen und an dem Wochenende sind keine Hasen da. Oder die haben halt einfach keine mehr oder man findet sie einfach nicht. Heute wird auch bei jeder Prüfung eine Wärmebildkamera genutzt. Manchmal sieht man sie aber auch nicht. Und genau aus dem Grund auch da eine super Ergänzung. Gerade nochmal zurückzukommen zu dem Beispiel Dennis Panthen. Dennis nutzt das Ganze im Rahmen der Jagdhundeausbildung, damit er sehen kann, ob seine Junghunde, die ja angeblich super vorstehen, vielleicht bis zu dem, wo sie super vorstehen, nicht schon an drei Fasanen vorbeigelaufen sind. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Und so kann man den Hund versuchen zu lenken. Dem versuchen, ey, pass mal auf, du suchst nicht nur geradeaus, sondern du suchst dann mal nach links und nach rechts. Und wenn man das in Kombination mit einer Drohne macht, das sind einfach Informationen, die wir sammeln, die wir a. sinnvoll nutzen können oder b. missbrauchen können. Aber ich meine, das liegt an jedem selber, ob ihr das tut oder ob ihr es nicht tut. So, dann haben wir noch das Beispiel Mais- oder Rapsjagd. Da habe ich euch ein cooles Beispiel mitgebracht. Damit ihr mal einfach seht, wie sinnvoll es sein kann. Links Wärmebild, Außentemperatur 30 Grad oder ich sag mal, vielleicht 20 Grad, war nicht so warm. Da seht ihr eine Bache mit Frischlingen, die säugt im Mais. Aus einer Höhe aufgenommen, hier, gut, da waren wir relativ niedrig, weil wir uns nochmal wirklich, man, wir müssen natürlich auch Filme drehen, ne? Da soll das ja auch cool sein. Jetzt mal den Zoom gezeigt, wie das Ganze aussieht. Der Kollege wollte jagen, weil der ja gar nicht wusste, dass die da drin sind. So, jetzt waren da in dem Feld 6 Überläufer und die Bache mit den Gestreiften. Sollte zu dieser Jahreszeit eigentlich gar nicht sein, aber dann kommt ja wieder das Thema, ja, Rauschchaos. Wenn man vernünftig jagt, passiert ein Rauschchaos nicht. Wenn ich also jetzt diese Jagd durchführe auf diese 6 Überläufer und die Bache, die von oben für mich sogar aussah wie ein Keiler, also weil ich 40 Kilo Sau und dann noch richtig struppig, die rennt an einer Ecke raus, die Frischlinge kommen nicht hinterher, vielleicht mit den 6 zusammen und da ist keine klare Ansage gemacht, schießt die einer tot. Das kann ich mit der Drohne abwägen. Und auch da wieder die Frage, Fluch oder Segen? In dem Moment Segen. Wenn ich natürlich mit meiner Drohne über dem Mais stehe und da drunter alles eliminiere, was da ist, ist das ein Fluch. Aber das liegt nochmal an der Person, die das Ganze einsetzt. Weil die trägt die Verantwortung und die kann in solchen Situationen entscheiden, wie sie vorgeht. Wir haben die Jagd abgesagt. Wir haben einfach gesagt, nee, wir jagen nicht. Ja, gibt es da eine Möglichkeit? Nein, wir schicken keinen Hund da rein, dann wird er noch von der Bache geschlagen oder gebissen. Schlagen ja nicht, gebissen. Wir haben die Möglichkeit, dass die Hunde die Frischlinge fangen, was keiner will. Wir haben die Möglichkeit, dass die Sau rausrennt. Eigentlich brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Die Jagd wird abgesagt. Oder du kannst die Jagd durchführen, das ist deine Entscheidung. Und dann fahren wir nach Hause. So, weil unsere Hunde gehen da nicht rein. Und das ist der Punkt. Man kann es sinnvoll einsetzen. Man kann es aber auch missbrauchen. Ja? Wir versuchen euch nur zu zeigen, wie man es sinnvoll einsetzt. Weil da kommen die Leute zu mir und sagen, Alex, du bist ja der, der das ganze Thema großgetreten hat. Hättest du das nicht gemacht, wüssten die Leute gar nicht, dass das geht. Ich meine, wenn man ein Kitz in der Wiese findet, findet man eine Sau in Brombeeren oder Mais. Da wären die Leute schon wahrscheinlich selber drauf gekommen. So, aber nochmal, weil ich das eben getestet habe damals und auch Erfahrungen gemacht habe bei der Sammlung der Informationen, habe ich gesagt, dann sage ich euch wenigstens, wie es weitgerecht geht. Ja, und was man nicht tun sollte, auch das ist Teil dieses Buches. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist einfach ein Streitthema, das mich seit, keine Ahnung, Jahren triggert. Jetzt kann ich wenigstens sagen, lies das Buch. Man muss nicht mehr diskutieren, weil das raubt echt viel Lebenszeit. Ne? So, hier haben wir noch ein anderes Beispiel. Das war, glaube ich, sogar am selben Tag. Selbes Spiel, 85 Meter ohne Unruhe. Oh, die kleinen Hopser da drin, ne? Genau dasselbe Beispiel. Jagd abgesagt. So, und ich kann natürlich auch abwägen, dass jetzt mal zum Thema Hundeschutz, dass ich einfach sage, ich muss meinen Hund nicht mehr in Maisschläge schicken, wo A, keine jagdbaren Sauen drin sind und B, bei Temperaturen, die sowieso grenzwertig für den Tierschutz sind. Weil einem Hund eine Weste, viele ziehen ja den Weste dann aus, weil sie sagen, das ist zu warm, den mit einer Weste im Mais jagen zu lassen. Meiner Meinung nach total verantwortungslos. Ich hab's mit dem Wort heute irgendwie. Deswegen, nochmal, man kann die Information sinnvoll einsetzen oder man kann sie missbrauchen. Es liegt immer an der Person selber. Ja? Keine Waffe sagt dir, du sollst schießen. Das ist einfach Fakt. So, haben wir noch ein Beispiel. Ah, genau, verantwortungsvoller Umgang. Verantwortungsvoller Umgang. Habe ich ja die ganze Zeit schon gesagt, sammle Informationen, nutze sie A, sinnvoll, oder B, missbrauch sie, aber lern damit zu leben. Aber das ist, wie gesagt, eure Entscheidung. Dann, nutze diese für eine weitgerechte Jagd, wie ich euch eben gezeigt habe bei dem Beispiel der Bachen mit Frischlingen. So, das Ganze ist ja in der Dickung nichts anderes. Und das Schlimme ist ja, ich lese ja ganz viele Kommentare dann auch hier zu meinem Buch, wo die dann schreiben, also, zur Kitzrettung ist die Drohne cool. Zur Wildschadensabwehr Mais, auch super. Aber bei Drückjagd, no-go. Sag ich immer, Leute, wenn es euch an die Tasche geht, ist auf einmal gut, ne? Sag ich, wer ein Revier hat, muss damit klarkommen, dass er Wildschaden hat. Das ist Fakt. Man kann den reduzieren, man kann auch seine Rottenstruktur verbessern, indem man einfach weitgerechter jagt durch mehr Informationen. Wenn ich eine Sendekamera an die Kehrung hänge, die sagt mir auch nicht, du musst jetzt an die Kehrung gehen und musst die Sau da schießen, die da ist. Das ist ja wieder unsere eigene Verantwortung. So, handle gewissenhaft. Ihr seid nachher die, man sagt doch immer, ist die Kugel aus dem Lauf, hält sie nicht der Teufel auf. Genauso ist es. Ihr handelt entweder gewissenhaft oder eben nicht. Jeder muss mit seinem eigenen Gewissen klarkommen. Auch das Teil dieses Buches. Ja? Und die Technik hat sich geändert. Wir reiten nicht mehr zur Jagd, wir fahren zur Jagd. Wir nutzen keinen Pfeil und Bogen mehr, wir schießen mit modernen Waffen. Ich stehe hier auf einer modernen Messe. Ja, und Drohnen sind auch nicht mehr wegzudenken. Genau aus dem Grund muss man, wie gesagt, auch lernen, Punkt 4, Nein zu sagen. Einfach mal sagen, nee, wir jagen heute nicht. Weil das heißt ja nicht nur, weil ich eine Dickung abfliege, dass ich da jagen muss. So, dann haben wir noch einen Punkt und das ist das Thema Nachsuche. Und da muss ich auch ein klares Statement machen, weil da höre ich auch ganz oft das Beispiel, ja, eine Drohne ersetzt keinen Hund. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, eine Drohne soll einen Hund ersetzen. Da muss man, also irgendwie verstehe ich diese Anekdote nicht. Weil wir reden doch hier nicht von ersetzen, wir reden hier von ergänzen. Früher gab es kein GPS, da hat man seinen Hund danach gesucht. Heute hat man GPS, so eine super Sache, ich weiß, wo er ist. Genauso kann man bei einem Wildunfall vielleicht die Straße auch mal abfliegen in einer ordentlichen Höhe, was auch wiederum hier beschrieben wird, welche Flughöhen, weil die Leute haben ja Angst davor, dass das Wild hochgemacht wird. Wenn man das mit einer vernünftigen und erfahrungsgemäßen Anleitung macht, das ist kein Thema. Aber dann kann man sagen, okay, ich muss meinen Hund jetzt nicht hier an der Straße suchen lassen, wo es eh viel befahren ist, auf einen nicht klar identifizierbaren Anschuss, weil, kennt das ja, ja, irgendwo nach der Kurve vor der Kläranlage, da habe ich irgendwo das Reh erwischt. Und glaubt mir, ein verantwortungsvoller Jäger wird immer einen Nachsucheführer, einen anerkannten Schweißhundeführer rufen, wenn er sich unsicher ist. Egal ob mit Drohne oder ob er zu Fuß suchen geht, das spielt keine Rolle. Weil da haben die Nachsucheführer Angst vor, die sagen, die rufen gleich keinen mehr, die fliegen nur noch. Ja, lass die lieber fliegen, bevor sie gar nichts machen. Weil wie oft heißt es denn, nee, das Reh hat nichts. Und dann fliege ich und sehe das 600 Meter weiter mit zwei gebrochenen Läufen irgendwo in einem Straßengraben oder in einem Bach liegen. Da hätte kein Nachsucheführer suchen können. Weil das Ganze oder die Stelle, die angegeben war, einen Kilometer weiter weg ist. Und wenn man dann einfach mal großräumig das Gebiet abfliegt, ist das sogar im Sinne des Tierschutzes. So viel zu dem Thema Nachsuche. Und wenn man einen Hund unterstützen kann, mit einem Nachsucheführer zusammenarbeiten kann. Ich habe da auch ein tolles Beispiel gehabt mit einem Kollegen nochmal zusammen, der ist auch anerkannter Schweißhundeführer, der hat ein BGS. Dem sein BGS wurde mal brutals geschlagen. Aber nur, weil er nicht schnell genug hinterherkam. Hätte man diesen kleinen Heckenputsch vorher abgeflogen, hätte gesehen, die Sau steckt da drin, hätte man den Hund anders schützen können. Weil der hatte keine Weste an. Ich kenne auch genug Nachsucheführer, die keine Weste haben. Der Reiz geht nicht verloren. Auch nicht für einen Nachsucheführer. Man kann die Drohne als super Unterstützung nutzen, zum Sammeln von Informationen, aber nur in Kombination mit einem vernünftigen Hund. Weil, das stimmt, eine Drohne packt die Sau nicht. Eine Drohne findet keinen Knochensplitter vom Gebräsch. Soll die auch gar nicht. Das macht ja der Hund. Deswegen, wir reden hier nicht von Ersetzen, wir reden hier von Ergänzen. Ja? Und viele sagen ja, das sollte verboten werden. Ihr müsst euch selber mal im Klaren sein, dass manche Dinge verboten gehören, ja. Aber manche Dinge auch sinnvoll sind. Ich sage einfach nur, seid offen für Neues. Ich will euch nur informieren, ob ihr das so macht oder nicht oder jetzt immer noch sagt. Total umweltgerecht. Jeder hat seine eigene Meinung. Alles in Ordnung. Aber meine Verantwortung als Händler ist es, meinen Kunden zu sagen, wenn ihr es schon macht, dann macht es wenigstens vernünftig und fangt nicht an, auf Deutsch gesagt, irgendeine Scheiße damit zu machen. Ja? So, habe ich noch ein Thema eigentlich. Jetzt gucken wir mal. Hier haben wir noch, das ist halt die Evolution der Technik. Geht es auch ganz viel drum in meinem Buch. Wie hat sich die Technik generell verändert, ohne dass wir es vielleicht auch wissen oder gar nicht wirklich ordentlich mitbekommen, weil die Techniksprünge da waren. Ich finde, dieses Thema Drohnen ist so ein bisschen wie das Thema Rotpunkt. Für die ältere Generation hier, die wissen das noch. Ich habe es damals so von meinem Vater gehört. Das war ein riesengroßes Tabuthema. Rotpunkt, moderne Kriegsführung, hau mich blau. Heute sehe ich, glaube ich, kein Drückjagdglas mehr ohne Rotpunkt. Ja? Aber auch da sollte klar sein, man sollte es sinnvoll nutzen. Das beschreibe ich auch nochmal. Was bedeutet überhaupt Weitgerechtigkeit? Viele wissen es gar nicht, habe ich auch nochmal beschrieben. Weitgerechtigkeit oder der Definition Weitgerechtigkeit wird einmal im rechtlichen Sinne verwendet und Weitgerechtigkeit bedeutet eine Person, die ihr Handwerk versteht. Das ist die Definition von Weitgerechtigkeit. Nur mal so zur Info, weil viele wissen es gar nicht. Die sagen weitgerecht, weitgerecht, weitgerecht. Was ist überhaupt Weitgerechtigkeit? Informiert euch, bevor ihr den Begriff benutzt. Vorteile durch den Einsatz habe ich euch gerade gesagt, mit Grenzen natürlich und Grenzen für den Einsatz, die man sich selber stecken sollte und wo man sagt, okay, damit komme ich zurecht, alles andere möchte ich nicht, ist in Ordnung, ich führe meine Drückjagd traditionell durch, aber ist ja jedem das eine, kann ja jeder nutzen, wie er will, aber wenn er es für eine Drückjagd nutzt, dann macht es bitte sinnvoll. So, ansonsten habe ich eigentlich keine großen Themen mehr heute, ich habe jetzt schon relativ lang gesprochen, eine Stunde. Und genau, wobei wir euch unterstützen, das können wir auch gerne dann am Stand nochmal besprechen. Wir finden für euch die passende Drohne für euer Einsatzgebiet. Wir richten sie ein, wir schulen euch online oder vor Ort, beziehungsweise und vor Ort. Und wir haben eine 24-Stunden-Hotline während der Kids-Rettungssaison, was echt eine geile Geschichte ist, weil wir jeden hundertprozentig unterstützen können. Und das ist nämlich das A und O, ein vernünftiger Händler, der einem bei seinem Einsatz unterstützt. Und wenn was an der Drohne ist, den man jederzeit anrufen kann. So. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, gerne nur zu.